Herzlich willkommen zu den Lebensgeschichten der Digitalisierung, eine Podcast-Reihe der Stadt Aschaffenburg in Kooperation mit dem Medienhaus Mein Echo. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu unserem Podcast Lebensgeschichten der Digitalisierung, einem Podcast der Stadt Aschaffenburg und des Aschaffenburger Stadt- und Stiftsarchiv. Wir sitzen heute wieder mitten in Aschaffenburg im Digitalladen im Rossmarkt und wir wollen heute in unserem Podcast zwei große Bereiche zusammenbringen, nämlich die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf der Ebene unserer Stadt, denn hier sind ja unsere Handlungsspielräume. Wie wird die Digitalisierung der Verwaltung grün und nachhaltig gestaltet? Darüber wollen wir reden. Es geht um Dinge wie Green IT, grünes Coding, Open Data. Was ist das überhaupt und nutzt uns das was? Wie können digitale Technologien die Energieeffizienz von Gebäuden, Fabriken oder sogar von ganzen Städten verbessern? Oder ist die KI als Energiefresser das genaue Gegenteil von Nachhaltigkeit? Mein Name ist Moni Münch, ich bin Online-Redakteurin bei Mein Echo und ich darf heute über diese Themen mit drei Fachleuten sprechen. Hier am Tisch sitzt Dr. Gerhard Wellein, Professor für Höchstleistungsrechnen an der Universität Erlangen-Nürnberg. Das heißt, er ist Fachmann für Höchstleistungsrechner und die braucht man für KI. Herzlich willkommen, Herr Professor Wellein.
Schön, dass ich hier sein darf.
Auch Frank Tendler ist bei uns. Er berät die Stadt Aschaffenburg seit mehreren Jahren zu den Themen Digitalisierung, Bürgerbeteiligung, Strategien und KI. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und der Letzte hier im Bunde ist Markus Stein. Er leitet den Bereich IT bei der Stadt Aschaffenburg und vertritt damit heute auch die Verwaltung und die Stadt. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe erstmal zu danken, dass Sie sich alle die Zeit nehmen für dieses Gespräch und dass wir hier zusammenkommen. Es wird sicher sehr spannend und ich würde sagen, wir gehen rein und zwar mit einer Frage an Sie alle. Vielleicht können Sie die jeder kurz beantworten, vielleicht klappt es in einem Satz, vielleicht reicht sogar auch schon ein Wort. Wohin soll für Sie eine grüne Digitalisierung der Verwaltung führen? Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Stein.
Mit einem Wort zu Lebensqualität. Mit einem Satz vielleicht ein bisschen eingepackt. Also wir wollen eine bessere Lebensqualität erreichen durch eine Digitalisierung, die mehr Nutzen stiftet, als dass sie Ressourcen verbraucht.
Genau das Gleichgewicht, über das wir heute ja sprechen wollen. Herr Tendler, was würden Sie dazu sagen?
In meiner Vorstellung ist eine grüne Digitalisierung einer Stadtverwaltung etwas, was mit Verantwortung zu tun hat, mit etwas, was man zeigen kann, ein Vorbild geben, weil ich bemerke außerhalb der Arbeit mit Städten eigentlich sehr stark, dass die Menschen gar nicht mehr bewusst ist, dass diese neuen Technologien, so gut sie sind, so gut sie funktionieren, auch jede Menge Ressourcen in Anspruch nehmen. Und das sehe ich als ein, nicht als ein großes Problem, aber da das nun mal der Alltag aller Menschen ist, mit neuen Formen von Technologien umzugehen, ist es wichtig, dass die Stadt hier ein Vorbild gibt.
Finde ich sehr einleuchtend, obwohl ich natürlich darauf hinweisen muss, das war jetzt mehr als ein Satz. Aber sei Ihnen verziehen.
Als Ruhrgebietler war das ein halber Satz.
Also sehr gut, wir haben verstanden, was Sie sagen wollen. Darauf kommt es ja an, deswegen machen wir heute den Podcast. Herr Professor Wellein, Sie kommen jetzt gar nicht aus der Verwaltung, aber ich frage Sie trotzdem, wohin könnte oder würde so eine grüne Digitalisierung der Verwaltung führen, im besten Fall?
Ich nehme da gerne den Platz des einfachen Bürgers ein. Für mich heißt Digitalisierung in der Verwaltung, mein Leben einfacher zu machen. Prozesse, Kommunikation mit der öffentlichen Verwaltung zu vereinfachen, klarer zu strukturieren und schneller zu machen. Bestes Beispiel Steuererklärung. Das kann durchaus schneller passieren. Wichtig dabei ist mir, dass die Daten Deutschland nicht verlassen. Und das Zweite, auch eine Kernkomponente der digitalen Souveränität und des Betriebs solcher Systeme, dass die Daten in energieeffizienten Umgebungen verarbeitet werden. Ich möchte nicht, dass OpenAI Gasturbinen anschafft um KI-Systeme zu betreiben, sondern ich möchte ein gesamtes Konzept haben, das mir das Leben vereinfacht und dabei auch möglichst nachhaltig gestaltet ist.
Dann kommen wir doch gleich zu unserem ersten Thema. Da soll es jetzt gehen um KI, Rechenzentren und Energieverbrauch und auch die Nachteile von KI, die es vielleicht gibt. Herr Wellein, ich mache direkt mit Ihnen weiter, denn alle reden seit Jahren im Bereich der IT und Digitalisierung gefühlt nur über künstliche Intelligenz. Immer wieder hören wir aber auch, was Sie jetzt auch gerade angesprochen haben, wie viel Energie die KI braucht. Ist diese neue KI-Welt nicht primär energiehungrig und ressourcenaufbrauchend?
Die neue KI-Welt ist in der Tat aktuell noch immer ressourcenaufbrauchend, sehr energiehungrig. Und wir sehen weiterhin ein starkes Wachstum in beiden Komponenten. Wir sehen noch höhere Energiebedarfe, noch mehr Ressourcen. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, ein moderner KI-Prozessor vom Marktführerfirma Nvidia, wie ihn die großen KI-Firmen zu Hunderttausende kaufen, der aktuellen Generation benötigt übers Jahr gesehen genauso viel Strom wie ein Elektroauto, das 20.000 Kilometer fährt oder ein einzelner Haushalt in Deutschland verbraucht. Das heißt, wenn wir diese großen Modelle trainieren, investieren wir massiv an Energie und Ressourcen, um dann entsprechend mit der Nutzung dieser Modelle neue Mehrwerte zu schaffen. Aber wir haben es noch nicht verstanden und ob das überhaupt möglich ist, Modelle mit niedrigem Ressourceneinsatz zu trainieren, die wirklich neue Marktfelder eröffnen oder neue Funktionalitäten bringen. Das ist immer noch ein Ziel der Forschung. Aber aktuell ist es so, extrem ressourcenintensiv, extrem energieintensiv.
Ist das dann nur bezogen auf das Training, von dem Sie jetzt sprechen, oder auch die Nutzung?
Das ist beides. Das Training, das ist ein einmaliger Prozess, der zieht sich über Wochen und Monate hin. Die Nutzung zieht sich über Jahre hin. Beim Training arbeiten Sie an einem Problem. Bei der Nutzung haben Sie Millionen, Dutzende Millionen von Nutzern, die gleichzeitig ganz kleine Probleme bearbeiten. Das heißt, von der Charakteristik aus dem Rechenzentrumsbetreiber-Sicht sind es unterschiedliche Anforderungen, die aber auf der gleichen Hardware typischerweise abgebildet werden. Aber ein Modell hat über die Nutzungszeit auch einen sehr hohen Energiebedarf. Ich habe eine Statistik gesehen, das ältere ChatGPT-4-Modell verbraucht ungefähr jeden Tag so viel Strom wie 30.000 Haushalte. Und das ist ein noch relativ kleines Modell, nur durch die Nutzung.
Weltweit? Okay. Ja, das ist ja jetzt erstmal ein bisschen besorgniserregend, möchte ich fast schon sagen. Aber wir reden ja weiter. Herr Tendler, Sie sind schon fast ein Guru, wenn es um die Nutzung von KI bei Städten geht. Und Sie stehen, wie die Stadt Aschaffenburg selbst, für einen menschenzentrierten Ansatz der Digitalisierung, die Dialog City. Was die Dialog City ist, haben wir hier im Podcast schon öfter besprochen. Ich glaube, wir haben auch schon eine eigene Folge zu dem Thema gemacht. Also wer dazu mehr wissen möchte, kann sich da jetzt nochmal reinklicken. Aber für unsere Zuhörer jetzt heute gefragt, ist KI aus Ihrer Sicht mehr Nutzen oder mehr Schaden für die Menschheit?
Ich glaube, das ist eine große Chance für die Menschheit. Es ist die Möglichkeit, eine neue technologische Revolution, ähnlich dem, was wir mit der industriellen Revolution erlebt haben, vielleicht etwas klüger zu beginnen, vielleicht etwas klüger zu normen und einzusetzen. Es ist so, dass ich manchmal denke, es wiederholt sich alles, dass wir innerhalb kürzester Zeit ähnliche Entwicklungssprünge machen wie die Menschen vor 200 Jahren und immer noch nicht begreifen, dass jede Entscheidung, die wir heute in eine Investition, eine Technologie treffen, nicht nur uns betrifft, sondern auch die kommenden Generationen. Und das ist das große Problem. Wir haben drei Weltsysteme im Augenblick, die USA, wo eine eine unvorstellbare Wette läuft darüber, welche Form von KI oder welches Unternehmen eine gottgleiche KI der Welt zur Verfügung stellen wird. Und dort werden sehr wahrscheinlich, also unvorstellbare Geldsummen, die nicht mit Milliarden zu benennen sind, wahrscheinlich verbrannt werden. Und darüber hatten wir uns auch gerade schon unterhalten, dass der ökonomische Faktor sicherlich ein limitierender Faktor sein wird in Zukunft, gerade für die Vereinigten Staaten. In China haben wir andere Vorstellungen. Da gibt es fokussierte und bestimmte Nutzung von Technologien wie KI mit anderen Energiesystemen. Stecken, wo einer der einschränkenden Faktoren zwar Energie ist, aber im Moment noch ausreichend zur Verfügung steht. Und in Europa haben wir die große, ich finde, Erleichterung, dass wir hier vom Menschen ausgehen und dessen Rechte in einer Gesellschaft, die eine KI nicht missbrauchen soll. Und zwar, wir haben den EU-AI-Act, der ganz klar regelt, was man mit diesen Technologien machen kann. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns darauf auch berufen sollten, dass wir gucken sollten, nicht größenwahnsinnig zu werden, wie das in den Vereinigten Staaten meiner Meinung nach der Fall ist, nicht antidemokratisch, wie es in China genutzt wird, sondern wirklich vom Menschen zentriert ausgehen und dafür sorgen, dass wir ein möglichst rechtssicheres, datensicheres und ökologisches System an Technologien aufbauen. Und dazu sollte man, das sage ich jetzt nicht nur als Ruhrgebietler, immer mal ein Auge auf die Vergangenheit haben. Sie haben das hier ja auch gehabt, als hier die industrielle Revolution anfing und dann die Unternehmen, die Stoffe erzeugt haben, auf Maschinen umgestellt haben. Also aus der Geschichte von Aschaffenburg, so wie ich sie erlebt habe oder erleben durfte, da gab es viel Leid im Spessart, weil viele Familien einfach ihr Einkommen verloren haben. Ja, und dieses Leid ist heute aber im Großen zu sehen. Und wir müssen gucken, wo sind die Chancen und wie können wir uns diese Chancen leisten. Und diese beiden Rahmungen, das ist das Wichtigste. Was können wir damit machen und was dürfen und sollten wir damit machen? Also eine Chance.
Mhm. Was Sie jetzt beschrieben haben, ist auch das die Idee von Nachhaltigkeit, die ich im Kopf gehabt hätte.
Also dieses, sehr wohl, ja. Mhm.
Man denkt bei der Technologie, die man heute implementiert, daran, welche Folgen sie in der Zukunft haben wird.
Ja, das ist eine Sache, die hier auch in dem Dialog City Konzept der Stadt Aschaffenburg drin ist. Also ich bin da sehr, sehr begeistert und stolz darauf, dass ich daran teilhaben durfte, weil hier wurde zum ersten Mal was entwickelt, was den Menschen, den Bürger und die Bürger im Mittelpunkt gestellt hat und das wirklich strikt auch ausgeführt wurde. Und ich bin mir sicher, dass das in dem Bereich KI genauso gehandhabt wird.
Ja, dann schauen wir doch einfach mal auf die städtische Ebene mit Ihnen, Herr Stein. Wie ist das denn bei der Stadt Aschaffenburg im Bereich der IT? Kann man hier Zahlen nennen, zum Beispiel zum Thema Energieverbrauch?
Wir betreiben ja keine eigenen KI-Systeme bei uns im Rathaus. Wir haben zwei größere Serverräume im Keller vom Rathaus stehen, die sich redundant vertreten. Wir nennen die ein bisschen großkotzig RZ1 und RZ2, wobei das nur kleine Räume sind. Ein Rechenzentrum sieht eigentlich anders aus. Der Verbrauch von den beiden Rechenzentren sind ungefähr 75.000 Kilowattstunden im Jahr. Wenn man da mal vergleicht, was die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden verbrauchen, wenn ich jetzt die Notebooks, PCs, Grafik-Workstations von ungefähr 100 Arbeitsplätzen zusammen mit zwei Bildschirmen jeweils gegenüberstelle, haben wir ungefähr 200.000 Kilowattstunden. Also was wir im Rechenzentrum haben, mit dem Faktor 2,5 ungefähr, ist das, was die Arbeitsplätze verbrauchen. Von daher ist der Verbrauch bei uns im Rechenzentrum gar nicht so hoch. Wir nutzen natürlich dann auch noch Services in der Cloud, im Outsourcing-Rechenzentrum, zum Beispiel von der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern. Da liegen mir jetzt keine genauen Zahlen vor. Es ist allerdings so, je größer ein Rechenzentrum ist, desto einfacher ist es, das dann auch energieeffizient zu betreiben, was da einfach andere Möglichkeiten mit der Auslastung und mit Präzisionskühlung gibt.
Mhm. Die Stadt nimmt ja für sich in Anspruch, nachhaltig und klimaschonend agieren zu wollen. Hat sich da denn schon was getan oder was tut sich in dem Bereich? Vielleicht auch unabhängig von der IT und von den Rechenleistungen. Können Sie dazu was sagen?
Ja, also ein Wort ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, das ist die Dialogue City. Nochmal ganz kurz, wir versuchen mit digitalen Werkzeugen, das ist das Die von Dialogue, in der analogen Lebenswelt, das ist das Alog von Dialog und das Ganze im Dialog mit der gesamten Stadtgesellschaft, mit den Bürgern, mit der Wirtschaft, Forschung, Organisationen, Vereinen, das Leben in der Stadt lebenswerter zu machen. Also keine Digitalisierung um der Digitalisierung willen, sondern für die Menschen. Und es gibt jetzt auch den Start der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Und da ist dann perspektivisch geplant, dass die strategischen Entscheidungen der Stadt Aschaffenburg immer an diesem Nachhaltigkeitskonzept gemessen werden sollen. Die Stadt hat sich natürlich auch diesen 17 Nachhaltigkeitszielen angeschlossen. Es wurden auch 5 mit besonderem Fokus herausgeschaut. Und dadurch soll sichergestellt werden, dass die ganzen Konzepte, die in der Stadt Aschaffenburg dann laufen, auch auf die Nachhaltigkeit einzahlen.
Ja, Konzepte haben wir ja ganz viele, ne? Und dass dann halt nicht alles durcheinander geht, ne? Das ist so wahrscheinlich die Idee dahinter. Ich frage mich jetzt aber gerade, ob man Rechenzentren grundsätzlich überhaupt nachhaltig gestalten kann. Und ob das bei uns vielleicht auch passiert oder in der Mache ist. Herr Wellein, ist es grundsätzlich möglich?
Ja.
Und wie?
Da haben wir durchaus einen sehr großen Vorsprung in Europa, speziell in Deutschland gegenüber den USA zum Beispiel, aufgrund der sehr hohen Strompreise bei uns. Mhm. Waren wir im universitären Bereich des Hochleistungsrechnen und Höchstleistungsrechnen schon in den letzten 15 Jahren sehr aktiv, weil wenn Sie zu RZ1 oder RZ2 gehen, dann müssen Sie normalerweise einen Gehörschutz aufsetzen, weil ein Rechner nimmt Energie auf und muss die auch wieder abgeben.
Klingt logisch.
Klingt logisch. Das heißt, wenn ein Rechner so viel Energie aufnimmt wie eine heiße Kochplatte, dann wird es sehr warm. Wie bekommen Sie die Wärme weg? Indem im Serverraum Luft über diese Rechner geblasen wird. Die warme Luft wird dann eingesaugt und wieder abgekühlt. Das ist so der Industriestandard oder was auch in den USA sehr häufig gemacht wird noch immer. Das hat aber Probleme, weil diese Art und Weise, einen Rechner zu kühlen, erfordert typischerweise nochmal die gleiche Energie, die der Rechner selbst aufnimmt. Das heißt, wenn wir darüber reden, so eine GPU verbraucht so viel wie ein Haushalt.
GPU?
Ein Graphic Processing Unit, ein ganz modern, ein KI-Prozessor. Mhm. Dort, wo trainiert und gearbeitet wird. Der verbraucht so viel wie ein Haushalt und für die Kühlung muss ich nochmal die Energie eines Haushalts aufwenden. Dieses Problem sind wir in diesem Bereich Höchstleistungsrechnen, Hochleistungsrechnen schon von 25 Jahren angegangen. Und da gibt es ganz moderne Lösungen, die diesen Overhead, diesen Aufwand für die Kühlung von einem Faktor 2 auf 5% reduzieren. Zum Teil werden wir zukünftig, gibt schon erste Projekte, aber zukünftig in großem Maßstab, die Abwärme dieser Rechner nutzen, um Gebäude, um Städte zu heizen. Um Ihnen das ganz konkret zu sagen, wir haben jetzt in Erlangen ein sehr großes GPU-System mit KI-Beschleunigern stehen. Das nimmt etwa 1 Megawatt auf an Leistung. Wir kühlen das aber nicht mehr mit Luft, sondern mit Wasser. Mhm. Keine Lüfter, kein Gehörschutz, keine mechanischen Teile. Das spart bereits 20% der Energie ein. Wir kühlen das aber nicht mit kaltem Wasser, sondern mit warmem Wasser. Das heißt, das Wasser, das über einen Wärmetauscher direkt an die GPU, an den KI-Beschleuniger geht, das ist nicht 10 Grad, weil es der sehr kalt haben will, sondern das ist 40 Grad, 35 Grad. Wird dann auf 50 Grad erhitzt. Wie bekommen Sie das wieder kalt? Sie müssen keine Kältemaschine nehmen, keine Klimaanlage nehmen, um das runterzukühlen, sondern das geben Sie an die Umgebung ab über einen Wärmetauscher. Sie müssen nur noch Pumpen betreiben, um diesen Wasserkreislauf im Fluss zu halten. Und damit sinken wir von Faktor 2 auf 5% Overhead. Mhm. Im nächsten Schritt, wenn Sie wirklich langfristige große Strukturen bauen, wie das jetzt in Erlangen geschieht, wir bauen ein neues Rechenzentrum. In diesem Schritt beteiligen sich die Stadtwerke Erlangen, indem sie ein Gebäude nebenan bauen mit einer Hochtemperatur-Wärmepumpe. Mhm. Die nehmen unser 50 Grad warmes Wasser, entziehen Energie und speisen diese Energie in die Fernwärme ein. Damit werden wir eine maßgebliche Infrastrukturkomponente bei der Wärmeversorgung der Stadt Erlangen und können unsere Wärme gewinnbringend auch noch nachnutzen. Mhm. Also wir sind in Europa und in Deutschland hier durchaus weltweit führend in der Umsetzung dieser Technologien.
Das klingt jetzt super, wie Sie das, was Sie da erzählen. Aber ich höre auch immer, dass KI so einen hohen Wasserverbrauch hätte. Das ist ja dann wahrscheinlich auch Kühlungswasser.
Nein. In unserem System aktuell, das wir haben, wird nur Wasser verbraucht, wenn die Außentemperatur so hoch sind, dass wir das 40 Grad warme Wasser nicht auf 30 kühlen können. Das heißt, wenn es Außentemperaturen jenseits von 28, 30 Grad sind, dann müssen diese Rückkühlwerke besprüht werden. Mhm. Aber das sind wenige Stunden im Jahr. Also der Wasserverbrauch bei uns ist sehr niedrig. Der Wasserverbrauch in diesen klassischen Ansätzen kommt, dass Sie Kältemaschinen betreiben müssen, die müssen Sie kühlen. Dass der Strom, wie zum Beispiel in den USA, aus Gaskraftwerken oder Kohlekraftwerken generiert wird, die einen sehr hohen Wasserverbrauch haben, da Sie ja mit Dampfturbinen arbeiten, wo Wasser verdampft werden muss. Also für unsere Installationen, für die Zentren, die wir planen und betreiben, ist der Wasserverbrauch auch sehr niedrig.
Das, vielen Dank, dass mir das erklärt haben, weil das ist so immer so in meinem Kopf gewesen. Jetzt bin ich da schlauer. Aber jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wie gibt sowas, solche Ideen auch für Aschaffenburg oder vielleicht ähnliche Ansätze?
Ich darf hier gleich den Kollegen von der Stadt Aschaffenburg den Weg aufzeigen. Solche warmwassergekühlten Systeme, das bauen Sie nicht für 4 Server. Mhm. Da brauchen Sie große Systeme, da brauchen Sie Infrastrukturen dafür, da brauchen Sie große Rückkühlwerke. Da haben Sie minimale Investitionen von mehreren Millionen Euro. Daher ist der Ansatz der Stadt Aschaffenburg, möglichst zentrale Ressourcen zu nutzen, die dann solche Konzepte umsetzen können, die dann auch landes- oder bundesweit Versorgung in der Verwaltung übernehmen können. Ich denke, das ist, glaube ich, der richtige Weg, den zu gehen, weil als kleiner IT-Dienstleister oder kleines IT-Zentrum hat man nicht die notwendige Größe, um solche Konzepte wirklich gewinnbringend umzusetzen.
Es ist eher so, dass die ökologische Sichtweise, das ist, was Aschaffenburg eigentlich auch macht, nämlich zu schauen, die Gesamtbilanz in den Griff zu bekommen oder weiterhin zu verbessern. Da ist es halt wichtig zu gucken, mit welchen Modellen arbeitet man zusammen. Also nutzt man Modelle, die eben auf solche, wie vorhin beschriebenen, Energielieferanten zurückgreifen? Nutzt man Modelle, die eben nicht auf Teufel komm raus auf maximale Leistung trainiert werden sollen? Nutzt man Modelle, die in der Lage sind, das zu schaffen, was die Stadt schaffen muss? Gleichzeitig aber dabei eben nicht unökologisch und ressourcenvernichtend dabei vorgeht. Das ist das Ziel. Und ich denke mir, da haben Sie hier in Ihrer Stadt schon eigentlich einen Plan unterschrieben, in dem eben diese Vereinbarungen getroffen worden sind für die Zukunft. Und da muss sich die IT genauso dran halten, wie alle Nutzer, Nutzerinnen von KI in einer Stadtverwaltung. Egal, ob das in Projekten im Stadtarchiv ist oder in einem Kulturzentrum oder wo auch immer. Mhm. Und das ist das Gute.
Okay. Ja, vielen Dank, Herr Tendler, für diese Ausführung nochmal. Aber ich würde vielleicht einfach nochmal einen Schritt weiter überlegen, ob KI-Systeme und digitale Tools vielleicht umgekehrt auch helfen können, sogar für mehr Energieeffizienz zu sorgen, also wenn man sie richtig anwendet. Und funktioniert so eine grüne IT dann überhaupt? Oder gibt es vielleicht sogar Beispiele, wo sie schon funktioniert in Städten?
tatsächlich, ich bin mir sicher, dass es in Deutschland Städte gibt, die bereits mit KI ihren Energiehaushalt regulieren. Jetzt bin ich als jemand, der im Ruhrgebiet, ich sag's zum dritten Mal heute, aber im Ruhrgebiet lebt, nah an den Niederlanden dran. Und da haben sie halt viele Beispiele, dass sie Städte haben, die teilweise schon mit sogenannten Agentensystemen, also mehr oder weniger autonom arbeitenden KI Entitäten arbeitet daran, dass Energieleistung gemessen, analysiert und beobachtet werden. Das machen dann nicht mehr Menschen, sondern von Menschen kontrollierte KI-Angestellte. Und die melden halt dann sehr früh, hier ist ein Fehler, hier haben wir Energieverlust, hier wird zu viel Energie verbraucht. Es wird überlegt, wie das Ganze mit der Photovoltaik des Rathauses abgestimmt werden kann. Also das ist die Stärke von künstlicher Intelligenz, eben nicht den Menschen irgendeinen Arbeitsplatz wegzunehmen, sondern das, was wir nicht gerne machen. Eben in Echtzeit Zahlen zu vergleichen und in der gleichen Zeit Entscheidungen zu treffen, das kann die uns abnehmen. Und da bin ich mir sicher, dass das auch einer der ersten Punkte sein wird, die hier in Aschaffenburg mit KI angegangen wird, weil diese Daten, also gerade so Geodaten, Temperaturdaten, alles, was mit der Stadt und ihrer Möglichkeit der Energieausgabe, Energieeinnahme, das wird durchaus schon wahrgenommen als Messpunkte. Und wenn diese Messpunkte entsprechend ausgebaut sind, dann kriegt man nach und nach so eine Art digitalen Zwilling. Und das ist ja auch ein Projekt, was in der Stadt Aschaffenburg läuft. Und das bedeutet im Umkehrschluss, ich habe Daten, mit denen ich dann eben mit der künstlichen Intelligenz Fragen stellen kann und sagen kann, wie läuft an dem Tag um so und so viel Uhr die optimalste Nutzung von Energie bei der optimalsten Nutzung von bestimmten Technologien. Das funktioniert. Das wird auf jeden Fall eine der nächsten Entwicklungen sein, die Städte machen werden. Mhm. Garantiert. Eher als dass die Verwaltung anfängt, KI für ihre Arbeiten zu benutzen.
Sie hatten jetzt gesagt, so Arbeiten, die wir Menschen vielleicht gar nicht gerne machen, aber die wir vielleicht auch gar nicht können. Vor allen Dingen nicht so schnell und so effizient.
Auf jeden Fall. Also ich habe einen guten Freund, der könnte das, aber den müssten Sie dann klonen, dass er auch in Aschaffenburg arbeitet. Das sind dann Ausnahmetalente, die dann sowas können. Also wie gesagt, Sie müssen schauen, dass die Sachen, die einen Mehrwert für die Bevölkerung bringt, mit Automatismen umgesetzt werden. Da ist KI im Augenblick eigentlich der optimalste Weg, wenn sie so eingesetzt wird, dass ich eben nicht nur auf die Leistung schaue, sondern auf den Output, also das, was am Ende dabei herauskommt, schaue auf verschiedenen Seiten, die technische Seite und die ökologische Seite. Mhm. Aber, wenn ich das mal, ich weiß, das ist nicht unser Thema heute, bitte vergessen Sie dabei nie den Menschen, der damit arbeitet. Menschen sind mit solchen Technologien schnell überfordert, wenn sie in Konkurrenz dazu gestellt werden. Also die Nutzung von KI ist davon ausgehend zu beobachten, dass die Menschen auch entsprechend mitgenommen werden, die damit arbeiten. Mhm. Sonst kann das nicht funktionieren.
Ja, verstehe ich. Ja. Herr Wellein, Sie haben jetzt genickt. Haben Sie da auch noch Input zu dem?
Ich kann da nur bei dem Anwendungsfeld zustimmen. Die Energiewende und die großen Mengen an Energie, fluktuierender Energieproduktion, die wir haben, wird nur mit KI-Systemen zu managen sein. Die Entscheidung Ihrer Photovoltaikanlage, ob sie den Strom jetzt in den lokalen Speicher einspeist, ob sie vielleicht die Waschmaschine anschaltet, um einen Verbraucher lokal hinzuzuschalten, oder ob sie es ins öffentliche Netz einspeist, weil dort Bedarf ist oder Kapazitäten, das muss ja millionenfach getroffen werden. Und diese Daten sind für Menschen nicht mehr zu überschauen. Und das ist eigentlich ein hervorragendes Beispiel, wo die KI helfen kann, Prozesse zu optimieren und die Nutzung dieser Ressourcen zu optimieren. Und da gehe ich genau in die gleiche Richtung. Und da muss man auch über die Stadt hinausdenken. Das sind wirklich vernetzte Systeme mit großen Datenmengen, wo sie an Millionen von Punkten Entscheidungen treffen müssen. Die müssen nicht 100% genau sein. Das ist das Schöne für die KI.
Aber wer führt denn sowas ein? Macht das eine städtische Ebene oder macht das eine staatliche Ebene?
Okay. Das wird sicherlich über die Netzbetreiber geregelt werden.
Also es wird das
daher müssen Sie ja die Photovoltaikanlage immer anmelden. Alle Verbraucher, ja. Eine Wallbox, das muss alles zentral angemeldet werden, wird entsprechend auch mit Kontroll- und Remote-Funktionen ausgestattet, damit man die vernetzen kann und entsprechend steuern kann.
Und jetzt stellen Sie sich noch das Rathaus und die städtischen Gebäude als eine Art Smart Home vor, als ein riesiges Smart Home. Ja, und da müssen wir eigentlich dann in dem Augenblick hin. Und es gibt ja auch schon Rathäuser, gerade die, ich habe in Freiburg gearbeitet, da gab es bereits ein hochmodernes Rathaus, das als Smart Home funktionierte. Wenn Sie eben eine Stadt sind, die noch ein Anführungszeichen älteres Stadthaus hat oder ein Rathaus hat, dann müssen Sie irgendwann nachrüsten. Das ist schwieriger. Aber trotzdem müssen Konzepte entwickelt werden, wie im Großen von den Energielieferanten und im Kleinen von Ihnen als Bewohnerin eines Gebäudes diese Daten erhoben und dann berechnet werden. Und die Stadt ist vielleicht im Nachteil mit einem Rathaus, das in ein perfektes Smart Home zu verwandeln, aber die sind auf jeden Fall sehr viel eher in der Lage, da eine Technologie aufzusetzen wie künstliche Intelligenz, um sofort jeden Datenkomplex zu verstehen, zu analysieren und anzuwenden. Ja, und da muss man eben halt ein bisschen investieren und vor allen Dingen großzügig sein als Bürger und Bürgerinnen. Immerhin passiert hier ein evolutionärer Schritt, dass Sachen, die bisher nebenher liefen, nämlich das Verpulvern von Wärme zum Beispiel, plötzlich durch kluge Rechenleistungen in der Lage sind, in einen Gesamtkomplex gegeben zu werden. Also in Groningen zum Beispiel wird mit der Abwärme von Rechenzentrum ein Schwimmbad geheizt und Ähnliches. Ja? Also das jetzt darf ich noch einen drauflegen. In meiner Welt mit KI, da ist die nicht nur eine hochdressierte Aufgabenerledigerin, sondern da können Sie auch Diskussionen mitführen. Sie können sagen, wir haben einen Wetterbericht für morgen, der sieht so und so und so aus. Welche Empfehlungen gibst du für bestimmte Abläufe, die wir anpassen können? Das müssen Sie nicht machen, das machen die meisten KIs von alleine. Aber wenn Sie dann über längeren Zeitraum Daten haben, können Sie in eine Diskussion, wie Sie das vielleicht mit ChatGPT schon mal gemacht haben, eine Diskussion eintreten, die Ihnen dabei hilft, den Ausbau dieser Leistungen für die Zukunft besser planen zu können. Also Sie haben zum ersten Mal einen Sensor, der Ihnen sagt, warum das Fenster öfters zugemacht werden soll als sonst. Ja? Mhm. Und das halte ich für den entscheidenden Vorteil. Das heißt, Menschen, die mit der KI interagieren können, die geschult sind, die mit der IT zusammen gelernt haben, was es bedeutet, diese Daten zu haben, können plötzlich gezielt Fragen stellen. Und die KI ist ein Diskussionspartner. Und dafür müssen die aber geschult werden, weil die nicht immer Antworten richtig sind.
Okay. Und die Fragen richtig gestellt
werden. Das stimmt auch, ja.
Herr Stein, aus Ihrer Perspektive.
Ja, da würde ich mich direkt anschließen. Die Voraussetzung, dass die KI-Systeme uns unterstützen können, die Energieeffizienz zu erhöhen, sind natürlich Daten. Und da ist aus meiner Sicht der erste Schritt, valide Daten zu sammeln, die uns dann helfen können, solche Entscheidungen zu treffen. Das können Sensoren an irgendwelchen Strom-, Wasser-, Gaszählern in den städtischen Liegenschaften sein, die dann an eine zentrale Gebäudeleittechnik gemeldet werden, die dann mit KI-Unterstützung vielleicht im Hintergrund noch Wettervorhersagen abruft oder sonstige Systeme abfragt und dann auch in die Zukunft berechnet, wie jetzt die Systeme reguliert werden sollten, damit sie mit möglichst wenig energetischem Aufwand für die nächste Zeit diese Umgebung liefern, warm Wasser, Temperatur oder sonst was, wie es dort gebraucht wird. Und solche Systeme lernen dann auch automatisch selbst. Die müssen nicht per Hand einprogrammiert werden, sondern das System merkt dann, wenn sich der Stundenplan in der Schule ändert und jetzt jeden Mittwoch immer die 11. Klasse Sport hat und sich dann 20 Jungs duschen, dass man dann mehr warmes Wasser braucht als am Wochenende. Und auch damit kann man, glaube ich, gut Energie sparen. Dann gibt es aber auch noch größere Sachen. Man kann auch Simulationen zum Beispiel mit Kaltluftströmen machen. Ein einzelnes größeres Gebäude kann da Frischluftschneisen ganz stark beeinflussen. Und solche Sachen kann man bei der Stadtplanung dann auch berücksichtigen, dass man entsprechende Modelle hat, mit denen man dann berechnen kann, wie sich irgendein Gebäude auswirken würde, wenn es an einer bestimmten Stelle aufgestellt werden würde. Und das kann dann das ganze Klima in der Stadt beeinflussen. Das sind leicht mal 2-3 Grad drin, die sich da ändern können. Und sowas wirkt sich ja dann auch wieder auf den Energiebedarf für Kühlgeräte oder sonst was aus.
Die Stadt Aschaffenburg hat da ja auch schon Datenprojekte. Dazu würde ich Sie später auch gerne noch mal was fragen. Allerdings habe ich mir das ganz fürs Ende aufgehoben. Deswegen würde ich jetzt erstmal kurz noch eine Frage an Herrn Wellein stellen. Und zwar, wir haben ja jetzt gehört, dass die Digitalisierung helfen kann, den Energiebedarf zu senken, aber auch zum Gegenteil führen kann. Wann ist denn da der Kipppunkt erreicht, im positiven oder negativen Sinne?
Ja, im negativen Sinne würde ich weiterhin erwarten, dass man weiterhin immer mehr Energie reinstecken wird, um das Gottesmodell zu trainieren und damit die Marktführerschaft weltweit zu haben. Der Kipppunkt wird ökonomischer sein. Wenn die Firmen möglicherweise nicht mehr sicher sind, dass sich diese Investitionen rentieren, dann würde man wahrscheinlich weniger Energie reinstecken und mit den existierenden Modellen arbeiten können. Aber aktuell ist es so, dass unwahrscheinlich Ressourcen in immer mehr verstärktem Maße gebraucht werden, um den wirtschaftlichen Vorsprung sich zu erkaufen. Mhm. Letzten Endes ist es aktuell so, und das ist ein wirtschaftliches Konzept und ein wirtschaftliches Problem, dass jeder der Meinung ist, wer am schnellsten den größten Hammer hat, gewinnt. Da wird auch keine Forschung betrieben, wie man effizientere Modelle macht, wie man maßgeschneiderte Modelle macht, weil das dauert zu lang. Forschungsprozesse ziehen sich über Jahre hin. Und meine Befürchtung oder Vermutung ist, dass ein schwarzer Schwan, irgendein wirtschaftliches Ereignis kommt, irgendein negatives Ereignis, wo auch diese, ich würde es jetzt schon als Blase bezeichnen, wirtschaftliche Blase zumindest geschrumpft wird. Also dieser Kipppunkt wird nicht durch Energiemaßnahmen kommen, sondern durch die Energieverbräuche und die wirtschaftlichen Einflüsse. Firma Microsoft, Projekt Stargate, 120 Milliarden Invest, Strombedarf 10% der gesamten Bundesrepublik, um Ihnen da mal was Hausnummer zu geben. Und das ist nur eines, das ist Microsoft mit OpenAI, dann gibt es xAI. Also wir bewegen uns bei den ökonomischen Kosten in der Größenordnung von großen Volkswirtschaften.
Sprechen Sie da jetzt von Amerika oder ist da Europa, Deutschland vielleicht sogar auch im Boot?
Das ist vor allem Amerika. Dort werden diese Investitionen von den Wirtschaftsunternehmen, Microsoft, Google, getrieben. Deutschland bzw. Europa versucht jetzt nachzuziehen, um auch in Europa energieeffiziente und skalierbare Infrastrukturen, insbesondere der Wirtschaft, anzubieten. Ich nenne hier nur das Thema EU Gigafactories, AI Gigafactories. Es sollen von der Kommission bis zu fünf Standorte ausgeschrieben werden, wo Systeme in der Größenordnung wie so ein OpenAI-System mit 100.000 plus GPUs installiert werden, noch immer nicht in der Größenordnung von Stargate. Die bewegen sich dann im Stromverbrauch bei einigen 100 Megawatt. Europa versucht dann nachzuziehen, aber nicht auf der Skala und auch nicht mit rein ökonomisch getrieben, sondern aus strategischen Gründen mit Energieeffizienz und digitaler Souveränität sicherzustellen, dass europäische Daten auch in Europa bleiben können.
Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Thema Softwareentwicklung?
Das ist ein guter Punkt. Softwareentwicklung hinsichtlich der Workflows, die genutzt werden, um diese Modelle zu trainieren. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel. Das ist auch wieder motiviert durch oder verursacht durch diesen Versuch, möglichst schnell den großen Hammer zu haben. Vor etwa einem Jahr kamen die Chinesen und haben dann angekündigt, dass sie ein Modell gleicher Größenordnung, gleicher Qualität mit ein Zehntel der Kosten etwa trainiert haben, DeepSeek. Mhm. Und die haben einfach die Software optimiert.
Okay, das wäre ja vielleicht auch wieder eine Chance für Forschung, für Europa.
Genau, das ist genau auch diese Schritte, gehen wir jetzt im Bereich KI, die wir in dem Hoch- und Höchstleistungsrechnen vor 20 Jahren gegangen sind. Wir haben uns die Software, die Simulationscodes angeschaut. Wir haben die effizient gemacht. Wir haben unnötige Sachen herausgenommen, spezialisiert statt flexibilisiert und Softwarestrukturen mit hoher Energieeffizienz geschaffen. Eine Software, die die Hardware effizient ausnutzt, ist die energieeffizienteste Software. Mhm. Wenn Sie wissen, wie Sie Ihr Auto, noch immer Diesel, in welchen Tourenzahlbereich Sie den optimal fahren, dann sind Sie optimal unterwegs. Was die OpenAIs dieser Welt machen, die fahren immer mit Vollgas. Auch vor einer roten Ampel drücken die auch Vollgas, würde ich sagen. Und daher, ich sehe da großes Potenzial. Und letzten Endes ist das ein Schritt, der jetzt auch in der Forschung gemacht wird, an den Universitäten die Softwarestrukturen da genauer anzuschauen und zu optimieren.
Also wenn ich das aus der Praxis heraus noch mal sagen darf, das ist genau das, was hier in Deutschland passiert. Ich muss zugeben, dass ich noch vor einem Jahr sehr traurig war, was in Deutschland Richtung KI sich zeigt. Aber es hat sich wirklich herausgestellt, dass die Richtung, die auch durch den EU AI Act und auch durch den sogenannten Apply AI Strategy, dass man KI so entwickelt in Europa, dass sie zur Anwendung kommt, eben nicht ein Gottesmodell erschafft, das am Ende gewinnt, dazu führt, dass die Ressourcen viel besser eingesetzt werden. Natürlich gibt es hier Wettkämpfe, aber wir haben zum Beispiel nur wirklich ein europäisches Modell, was, also bitte korrigieren Sie mich da, das mit den großen Modellen in Amerika konkurrieren kann. Das ist winzig dagegenüber. Es ist von einer Firma namens Mistral Le Chat. Ja, eine wunderschöne KI, die ist aber vollkommen in Europa von jedem einsetzbar, weil die eben EU-AI-Act-konform ist. Es gibt in Paris jetzt ein neues Projekt eines ehemaligen Entwicklers von Meta ist der, glaube ich, der Meta sagt man ja, der hat ein Modell entwickelt, das eine vollkommen andere Sicht auf die Welt hat und nicht mehr lernt nur aus den Daten, sondern aus der Anwendung der Daten in Beobachtungen in die Welt hinein. Also ein sogenanntes Weltmodell. Also das geht anders mit Daten um. Und das sind alles ressourcenschonendere Projekte, als sie in den Vereinigten Staaten sind. Und das ist die große Stärke von Europa, dass wir eben nicht uns an diesem sogenannten Rattenrennen, Rat Race in Amerika beteiligen. Und ich glaube auch wirklich, wirklich, das wird scheitern. Also entweder die kriegen, wie gerade schon gesagt, irgendwann mal fahren die alle Kosten runter und bleiben auf ihren Modellen stehen und spezialisieren sich dann auf zum Beispiel agentische Lösungen, also dass die KI mehr autonom, kleinere Aufgaben, aber die perfekt und perfekt trainiert erledigen kann. Oder aber die werden in großem Maße pleite gehen. Mhm. Ja. Die KI wird nie mehr wieder verschwinden, nie mehr, aber es wird sich massiv ändern, was wir da gerade haben.
Es hat ja auch noch eine soziale Komponente. Also in Amerika kommt ja auch immer mehr dieses Thema, dass dort, wo große Rechenzentren stehen, KI-Firmen, dass die Anwohner kein Wasser mehr haben, hohe Strompreise haben. Und das, wenn das irgendwann mal auf eine politische Ebene sich spiegelt, kann das ja auch ganz schnell zu Ende sein.
Und vergessen Sie nicht, dass im Gegensatz zu Europa in Amerika sehr viele Leute ihre Arbeit verlieren. Wegen dieser großen Unternehmen, wegen dieser massiven Einsatz von Software und von KI. Wenn Sie heute von einer Universität kommen, müssen Sie bis zu 5 Jahre warten, bis Sie ins Berufsleben übertreten können. In all diesen sogenannten White Collar, also weißen Kragenberufen, Stadtverwaltung, alle Verwaltungsberufe, Buchhaltung, Anwälte, alle diese Berufe nehmen keine jungen Leute mehr auf.
In Amerika.
In Amerika, genau. Und deshalb ist der soziale Faktor dort auch noch auf der, die haben verschiedenste Ebenen. Mhm. Sind die ökologischen Auswirkungen, die ganze Landstriche
nicht unbewohnbar, aber nicht mehr lebenswert machen. Es sind die ökonomischen Faktoren, die dazu führen werden, dass im Moment schon und vermehrt, wenn die KI nicht mehr die Leistung bringen kann, die erwartet wird von Investoren, einfach das Geld gestrichen wird und dann Hunderttausende von Menschen ihren Job verlieren werden. Und es sind einfach die infrastrukturellen Veränderungen, die im Augenblick nicht bezahlt werden können, aber mit viel, viel, viel Geld in Amerika versucht werden, trotzdem durchzusetzen. Mhm. Das ist eine Wette.
Ja.
Eine riesige Wette.
Also dieser Blick aufs Globale, auf die globale Ebene ist natürlich sehr spannend und sehr wichtig. Aber ich glaube, wir könnten jetzt auch noch mal auf Aschaffenburg zu sprechen kommen. Wir hatten es vorhin schon kurz angedeutet, was eigentlich hier vor Ort passiert. Ich habe das Stichwort Smart Data Dashboard im Kopf. Also was ist das eigentlich, Herr Stein? Vielleicht können Sie es uns erklären. Und wie kann das denn helfen, Aschaffenburg energie- und klimafreundlicher zu machen?
Wir hatten vor 2 Jahren eine Stadtratssitzung, die sich explizit mit dem Thema Klima befasst hat. Das wird bei uns intern das Klimaplenum genannt. Und in diesem Klimaplenum ist der Auftrag an die Verwaltung gegeben worden, ein Klimadashboard zu entwickeln, bei dem verschiedene Klima- oder Wetterdaten erhoben werden in der Stadt und dann grafisch im Internet aufbereitet dargestellt werden. Wir hatten damit auch angefangen, dass wir verschiedene Wetterstationen im Stadtgebiet aufgebaut haben, zum Beispiel auf versiegelten Plätzen, auf dem Rathausdach oder im Schöntalpark, um mal darzustellen, wie sich die Temperatur, Niederschläge, Wind oder sonst irgendwas verändern, je nachdem, wie der Standort von den Geräten ist. Wenn ich auf einem versiegelten Platz bin, ist es im Hochsommer gleich ein paar Grad wärmer, als wenn ich ein paar Meter weiter im Park bin. Und mit diesem Klimadashboard wollten wir dann auch transparent darstellen, was irgendwelche Maßnahmen wie zum Beispiel Fassadenbegrünung, Dachbegrünung bringen, wie schnell die sich dann tatsächlich aufs Klima auswirken können. Wir haben dieses Dashboard jetzt ein bisschen weiter ausgebaut. Da sind dann perspektivisch nicht nur Klimadaten oder Wetterdaten enthalten, sondern wir bauen ein LoRaWAN-Netzwerk auf. LoRa, das ist so wie WLAN, bloß LoRa Long Range geht über große Entfernungen mit relativ geringem Energieverbrauch. Dafür ist die Bandbreite auch ziemlich niedrig, aber für Sensordaten ist es auf jeden Fall ausreichend. Und da sollen jetzt dann auch in den städtischen Liegenschaften von den Gaswasserstromzählern Daten erhoben werden, was ich vorhin schon angedeutet habe. Verkehrsströme können da gemessen werden, Frequenzmessungen von Passanten in der Innenstadt, Anzahl von Besuchern bei irgendwelchen Großereignissen, Stadtfest und so weiter und so fort, damit man da auch Konzepte entwickeln kann, wenn es irgendeine Party oder sonst was gibt, wie man die dann schnell vom Platz weglotsen kann. Es gibt noch weitere Ideen. Bei Neubepflanzungen kann man Bodenfeuchtesensoren einbringen, um dann die Bäume gezielt messen zu können. Es können Satelliten- oder Drohnenbefliegungsdaten von Baumkronen im Stadtwald verarbeitet werden, um damit den Gesundheitszustand vom Wald feststellen zu können und zu schauen, wo irgendwelche Pflegemaßnahmen erfolgen sollen. Und diese Daten wollen wir nicht nur allein für uns erheben, sondern die sollen in diesem Smart Data Dashboard auch öffentlich bekannt gemacht werden, soll dann auch für andere Leute oder Institutionen die Möglichkeit geben, das nachzunutzen.
Open Data.
Open Data, ja.
Insbesondere für die Nachnutzung durchs Training für KI, damit die KI dann die Planungsprozesse natürlich hier unterstützen kann. Zentral für jede KI sind Daten, gute Daten, viele Daten. Und wenn Sie die hier jetzt strukturiert erheben, wenn Sie jenseits vom kurzfristigen Effekt, dass sie eine Analyse, einen Überblick haben, auch langfristig entsprechend Modelle trainieren können, um lokal hier in der Stadtplanung Vorhersagen zu machen und solche Entwicklungen aufzeigen zu können. Ich denke, das ist ein sehr guter Ansatz, um dann für lokale Modelle hier Trainingsdaten, hochqualitative Trainingsdaten haben, die in Konzept eingebunden sind, die nicht sporadisch erhoben werden, wie das zum Teil jetzt noch immer in vielen Bereichen der Fall ist.
Ja, das hoffentlich hört uns jetzt jemand zu von der TH hier in Aschaffenburg. Da ist sicherlich Interesse dann auch da. Und ansonsten gehen wir nach Erlangen-Nürnberg.
Das Wichtigste hierbei ist aber, und da weise ich auch mal die Städte darauf hin, es gibt so viele Möglichkeiten, aber jede Stadt benötigt auch eine eigene KI-Strategie. Also nicht nur, wie das intern angewendet werden soll oder wie das intern genutzt wird, sondern auch, wie die Daten, die im Überfluss vorhanden sind, dazu eingesetzt werden, das Leben halt entsprechend zu verbessern. Damit muss man anfangen. Und damit tun sich die meisten Städte meiner Erfahrung nach schwer, weil die immer von dem technischen Prozess ausgehen und nicht von dem Prozess, dass vorher erstmal klar geklärt werden muss, wie man diese Technik überhaupt einsetzt. Das ist kein böser Wille, sondern Städte sind zu bestimmten Sachen verpflichtet, die sie erfüllen müssen. Die haben entweder einen politischen Auftrag oder einen Regierungsauftrag. Aber wenn man das so organisieren würde, dass von Landesebene aus erstmal jede Stadt unterstützt werden würde in der Entwicklung einer KI-Strategie, einer individuellen KI-Strategie, würde das auf allen Bereichen komplett helfen.
Hat die Stadt Aschaffenburg eine solche KI-Strategie bereits?
Noch nicht fertig und noch nicht aufgeschrieben, aber es gibt die ersten Entwürfe, sowas zu entwickeln. Auch eine Data Governance-Strategie ist schon vorbereitet in den Schubladen, damit wir die Daten dann auch sinnvoll erheben können und nicht alle Daten in Silos landen, die dann nur einzelne Bereiche für sich nutzen können, sondern dass man, gerade dann gewinnt man ja den Mehrwert von den Daten, dass man verschiedene Daten miteinander verschneidet. Wichtig ist da natürlich dann auch, dass man die datenschutzrechtlichen Vorgaben beachtet, entweder aggregierte Daten verwendet oder anonymisierte Sachen daraus macht, damit das dann auch datenschutzkonform betrieben werden kann.
Was wir aber haben, habe ich gelesen, ist ABGIS. Da geht es um Geodaten. Und das wäre aber wieder so ein Projekt, wo ich Sie bitten würde, Herr Stein, dass Sie mir nochmal erklären, was das eigentlich ist und wofür es genutzt wird.
Also die ersten beiden Buchstaben sind ganz einfach. AB steht für Aschaffenburg und für Aschaffenbürger. Das sind die Bürger in Aschaffenburg. Und GIS ist einfach Geoinformationssystem. Wir hatten auf unserer alten Website Pläne in den verschiedensten Formaten, teilweise als PDF, teilweise als JPEG-Bild einfach eingebunden. Und das war alles wie einzelne Puzzleteile, die man nicht miteinander verknüpfen kann. Als wir jetzt den Website-Relaunch gemacht haben, haben wir entschieden, dass wir alle Daten, die einen Raumbezug haben, die auf einem Plan, auf einer Karte dargestellt werden, nur über das Aschaffenbürger-GIS darstellen. Das kann man sich eigentlich vorstellen wie OpenStreetMap oder Google Maps. Nur sind da spezielle Daten und Orte von Aschaffenburg mit eingebunden. Und früher hatten wir eine Karte, wo die Spielplätze in Aschaffenburg aufgeführt sind, war als Bild einfach auf der Website. Jetzt ist das ein Ausschnitt aus dem WebGIS. Da wird nur diese Schicht angezeigt, die die Spielplätze beinhaltet. Wir können aber, wenn man als Nutzer da reinklickt, auch noch andere Ebenen drüber klicken. Wenn ich jetzt mit meinem Kind auf den Spielplatz gehen will, kann ich dann noch suchen, wo sind die nächsten Cafés? Dann gehe ich doch in den Spielplatz, wo ich mir auch noch einen Kaffee holen kann. Oder wo ist bei einer Arztpraxis der nächste behindertengerechte Parkplatz? Und solche Geschichten kann man dadurch nutzen, dass man nicht nur die reine Kartenansicht, wie man sie vorher auf dem Bild hatte, sondern dass man dann noch Mehrwert sich dazu holen kann. Und dadurch wird es automatisch recht intensiv genutzt, weil es ja auf der Website, wenn die Leute sich informieren, direkt angezeigt wird. Und mit Google Maps oder so arbeiten kann, kann dann ganz schnell intuitiv sich weitere Informationen mit dazu holen und das System wird ganz gut angenommen.
Also ich muss es nicht groß googeln oder suchen, ich kann einfach auf die Homepage der Stadt Aschaffenburg.
Genau, und immer wo da ein Plan angezeigt wird, ist hinten dran schon das Aschaffenbürger-GIS.
Mhm. Interessant, habe ich mir selbst noch gar nicht angeschaut, aber werde ich jetzt machen. Ja, Herr Tendler, Herr Wellein, Sie haben das jetzt gehört, was in Aschaffenburg schon existiert, geplant ist. Sie haben den Blick von außen. Sind diese Aschaffenburger Projekte in Ihren Augen zukunftsfähig? Oder haben Sie beim Hören jetzt vielleicht auch an andere Projekte aus dem In- und Ausland gedacht, die ganz ähnlich funktionieren, an denen wir uns als Stadt vielleicht orientieren könnten?
Insgesamt möchte ich zunächst sagen, dass mir natürlich als Forschenden von der Universität und auch als Rechenzentrumsleiter da der Einblick fehlt, welche Aktivitäten in unterschiedlichen Regionen und Städten vorhanden sind. Aber ich finde es sehr beeindruckend, insbesondere, dass man ein Bewusstsein geschaffen hat, dass Daten wichtig sind, dass Daten systematisch erhoben werden müssen und dass Daten einen Wert haben und entsprechend dargestellt werden müssen. Ich denke, das ist immer der erste Schritt, Daten zu sammeln und ein Bewusstsein zu schaffen, dass Daten immer die zentrale Komponente für Digitalisierung und KI sind. Und ich denke, da sind Sie sehr gut unterwegs aus meinem subjektiven Befinden heraus. Ohne Daten keine KI.
Ich bin massiv voreingenommen, was Aschaffenburg angeht, im Positiven. Aber sehe ich nicht daran, dass ich jetzt hier Aufträge erledigt habe oder erledigen durfte, sondern ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mir durchaus aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeite. Und das, was hier in Aschaffenburg vor einigen Jahren begonnen hat mit der Digitalisierung, Digitalisierungsstrategie, das war etwas, was mich von Anfang an sehr begeistert hat. Und nicht nur wegen der Sachen, die wir heute gesprochen haben, ja, menschenzentrierte Digitalisierung, Datenkonzepte, digitaler Zwilling, sondern sie leben hier in einer Stadt, wo sie das große Glück haben, dass die Menschen gerne hier leben und auf sich noch Rücksicht nehmen. Und das finde ich in wenigen Städten. Das ist eine Begabung, eine Gnade. Und diese Gnade führt dazu, dass sie in der Lage sind, solche hochkomplexen, gesellschaftszerstörenden Prozesse wie eine Revolution, eine technologische Revolution in einem Rahmen zu erfüllen, der manchmal vielleicht etwas zu langsam ist. Dann als Externer stehen Sie manchmal da und sagen, dann gehen Sie das Haus und schlagen eine Wand. Aber nichtsdestotrotz, Sie wissen, es geht vorwärts. Die Menschen versuchen das wirklich zu verstehen und auf ihre Lebensräume hin herunterzubrechen. Und wenn das stattgefunden hat, manchmal in einem Exkurs, wo ich mir vielleicht ein bisschen mehr Ruhe gewünscht hätte von außen. Dieser Exkurs führt aber immer dazu, dass am Ende eine Entscheidung steht, um etwas umzusetzen. Und das ist der große Vorteil, den Sie hier in Aschaffenburg haben. Das habe ich so tatsächlich noch in keiner Stadt bisher bemerkt. Ich merke das in einigen Unternehmen, ich merke das in Kulturinstitutionen, auch wenn immer mehr das Geld gestrichen wird, wo so ein familiärer Anspruch ist. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass wenn ich Markus oder mit anderen aus dem Rathaus irgendwo eine Mittagspause gemacht hast, Leute, Menschen, Bürger und Bürgerinnen zu einem kommen und sagen, sag mal, was macht ihr denn da gerade? Wie läuft das? Wie funktioniert das? Das ist unheimlich Bürger und Bürgerinnen nah. Und gerade bei der KI, wo unsere gesamte Vorstellung von dem, wie wir arbeiten, wie wir leben, über den Haufen geschmissen wird, wo sich komplett neue Wege entwickeln werden. Auch wenn die, wie wir uns alle einig sind, nicht so ablaufen werden wie in den Vereinigten Staaten. Trotzdem werden viele Menschen andere Berufe bekommen, als sie im Augenblick haben. Und viele werden Angst haben, gar keinen Beruf zu haben. Sie hier in Aschaffenburg, und das ist die große Chance, gehen das so an, dass dieser Prozess manchmal wehtun wird, aber bestanden wird. Und darauf können Sie eigentlich hier sehr, sehr stolz sein.
Für Aschaffenburger Ohren sind das großartige Schlussworte eigentlich schon, die Sie jetzt gesprochen haben. Also vielen Dank für diese Einschätzung. Aber tatsächlich habe ich noch eine kleine Frage fürs wirkliche Ende dieses Podcasts vorbereitet, die ich jetzt wiederum an Sie alle gerne gestellt hätte. Und zwar, stellen Sie sich mal vor, wir würden genau den gleichen Podcast in 10 Jahren nochmal aufnehmen. Also wir denken jetzt einfach ein bisschen in die Zukunft. Wie hätten wir dann über dieses Thema gesprochen? Und was würden Sie da vielleicht im Blick darauf den Bürgerinnen und Bürgern heute mitgeben wollen?
In 10 Jahren erleben wir, dass in der Verwaltung circa 20-25% weniger Mitarbeitende sein werden. Nicht, weil die KI zugeschlagen hat, sondern weil alle Menschen, die jetzt an der Schwelle zur Rente stehen, in Rente sind. Und das wird eine riesengroße Menge von Menschen sein aus einer Stadtverwaltung. Gleichzeitig hat sich die Aschaffenburger Stadtverwaltung so stark auf das Gebiet Künstliche Intelligenz fokussiert, dass viele Routineaufgaben von der KI übernommen werden können und in durch Menschen geführte, orchestrierte Prozesse, also eine Mitarbeiterin wird 5-6 verschiedene Agenten orchestrieren, die in der Lage sind, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Ein anderer Mitarbeiter kontrolliert die Sensoren in Echtzeit und steuert die über verschiedene Systeme, auf die man sich geeinigt hat. Also es wird dazu führen, dass viele Routineaufgaben von Menschen mit wahrscheinlich generativer KI gelöst werden, so wie wir es heute von ChatGPT und Co. gewöhnt sind. Und andere Arbeiten werden von autonomen Prozessen, autonomen Agenten gelöst werden. Und wir werden als Problem, also ich kann jetzt nicht die Weltwirtschaft voraussehen, aber als Probleme werden wir dann haben, dass wir trotzdem schauen müssen, dass sich die Berufsbilder in einer Stadtverwaltung stark geändert haben. Und bis dahin müssen die Ausbildungsstätten, die dann die nachkommenden Generationen bringen, sich da so angepasst haben, dass diese Menschen nativ mit Daten und technischen Lösungen wie künstliche Intelligenz und agentischer KI umgehen können. Mhm. Das ist so meine Vorstellung von Arbeiten in 10 Jahren. Das wird eher in Unternehmen und in Institutionen passieren als in Stadtverwaltungen. Aber die werden nicht drum herum kommen, weil Stadtverwaltungen mit den größten Verlust an Fachkräften erleben werden.
Mhm. Herr Stein, das ist genau Ihr Bereich. Wie schauen Sie in die Zukunft?
Ja, also ich glaube, dass wir in 10 Jahren nicht mehr darüber reden, ob die Digitalisierung nachhaltig ist, sondern wir werden darüber reden, wie wir es geschafft haben, durch die Digitalisierung unseren Alltag spürbar zu verbessern. Sei es, dass ich nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit einen Termin im Rathaus machen muss, dass ich nicht mal mehr einen Online-Antrag stellen muss, sondern dass aufgrund meiner Lebenssituation automatisiert irgendwelche Vorgänge gestartet werden. Wenn ein Kind geboren wird, meldet dann automatisch das Krankenhaus ans Standesamt, dass das Kind angemeldet wird. Die Eltern bekommen automatisch die Geburtsurkunde. Die Familienkasse bekommt automatisch die Information, dass ab jetzt Kindergeld gezahlt wird. Vielleicht ändert sich noch irgendeine Lohnsteuerklasse oder sonst irgendwas. Also, dass ich nicht mehr als Bürger durch die Gegend rennen muss, um meine Ansprüche geltend zu machen, sondern dass die Daten für mich im Hintergrund laufen. Dass die Daten entweder schon bei der Stelle sind, die sie brauchen, oder dass ich die Weitergabe freigegeben habe. Aus Datenschutzgründen muss ich ja teilweise auch mitreden, ob die Behörde XY jetzt diese Daten bekommen soll oder nicht. Aber dass ich das nicht mehr aktiv zu Fuß machen muss, sondern da habe ich einmal ein Häkchen dran gemacht und dann flutscht die Verwaltung. Das ist meine Vision in 10 Jahren. Und dann bin ich auch kurz vor der Pensionierung. Ich glaube, da kann ich dann mich zufrieden zurücklehnen, wenn es so funktioniert.
Wir können uns ja noch mal treffen in 10 Jahren und mal schauen, ob das alles so gekommen ist. Aber Herr Wellein, was sagen Sie denn? Sie, also aus Sicht der Forschung, vielleicht aus einer europäischen Perspektive?
Zunächst möchte ich den Bürgerinnen und Bürgern mit auf den Weg geben, bezüglich dieser Technologie aufgeschlossen, interessiert zu sein, aber auch sie kritisch zu hinterfragen. Diese Technologie bietet hohe Potenziale, Produktivität zu erhöhen, wie bei jeder industriellen Revolution, mit den Gefahren, dass wir große Mengen an Arbeitsleistung verlieren. bietet aber auch neue Chancen. Und wir brauchen einen mündigen Bürger, der diesen Prozess mitgestalten kann, der auch diese Chancen erkennt und weiß, wo er sich da positionieren muss. Also für mich wäre es ein Ziel, dass die KI die Gesellschaft wieder zusammenbringt und nicht spaltet. Das ist aber noch ein langer Weg zu gehen. Fragen Sie mal ChatGPT und DeepSeek zur Geschichte Taiwans in den letzten 100 Jahren, was sie da für Ergebnisse bekommen. Das heißt, wir müssen KI kontrollieren. Wir brauchen einen gesellschaftlich-rechtlichen Rahmen, in dem sich das abspielt. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle dazu beitragen können, dass wir durch KI wirklich die Lebensqualität erhöhen können. Sollte immer das Ziel einer industriellen Revolution sein, dass es breiten Schichten der Bevölkerung danach besser geht als davor, weil die KI, die Technik steht im Dienst des Menschen und nicht andersrum.
Auch ein schönes Schlusswort. Und es passt auch sehr gut zu diesem Podcast Lebensgeschichten der Digitalisierung, weil es da eben auch immer darum geht, was Positives für unser eigenes Leben aus der Digitalisierung zu ziehen. Und ich danke Ihnen allen sehr herzlich für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch mit sehr unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema, das uns auf jeden Fall die nächsten 10 Jahre begleiten wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.